hier regiert der helle Wahnsinn. Und nein, nicht deswegen, weil ich die Anmoderation machen muss. Die Admiral-Bundesliga ist verrückt. 4 Punkte trennen in der Meistergruppe den ersten vom vierten. 2 Punkte trennen in der Quali-Gruppe die letzten 4. Trainerwechsel, Fanproteste, Fetzereien, Schiris im Fokus. Hansa-Konferenz, Episode 44. Gehen wir's an.
Ding zu abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
War das eine äußerst bescheidene Leistung von Gieshammer bei Sturm gegen Austria? Oder ist das die Sturmbrille? Fragt Kogt 1283 bei YouTube. David P. auf Twitter entgegnet, die Schiedsrichterentscheidungen waren hart, aber korrekt. Richtig? Sturm sollte sich mehr über sich selbst ärgern als über den Schiri. Und wir sind gleich einmal drinnen im Spitzenspiel des Sonntags, im Spitzenspiel der vergangenen Runde. Die Wiener Austria gewinnt beim SK Sturm mit 1:0. Und danach im Fokus ist weder die Leistung der Austria noch die Leistung des SK Sturm gestanden, sondern Schiedsrichter Sebastian Gieshammer, weil der hat ordentlich was zu tun gehabt in der Partie.
Ja, ich finde es mega schade, wenn solche Top-Spieler in der Liga dann im Endeffekt ins Hintertreffen geraten, weil man nur über die Schiedsrichterleistung spricht. Ist leider Fakt. Ich verstehe einerseits schon noch die ganzen Aufregungen der Sturmfans, aber unterm Strich, weiß nicht, wie siehst du das? Waren das korrekte Entscheidungen oder nicht?
Ich sehe es auch so, unterm Strich, wenn man die Entscheidungen einzeln betrachtet, und das können wir gerne gleich machen, hat eigentlich alles passt letztendlich, auch wenn es die eine oder andere harte Entscheidung war, aber ja, ich sehe es auch so, sie haben gepasst. Fangen wir mal an mit der roten Karte gegen William Böwing in der 28. Minute. Er gibt Reini Ranftl von hinten eine mit dem Knie mit.
Schiedsrichter Gieshammer hat es einen Schenkel genannt.
Ein Schenkel, sehr schön. Ja. Bei uns in Wien sagt man Eisenbahner dazu, oder?
Ja, ist richtig. Ich kenne das eigentlich auch nur vom Turnunterricht, hat es das öfter mal gegeben, wenn man sich Spaß aber einen Vorteil erschaffen wollte. Also diese Aktion hat mich sehr daran erinnert. Wurde im Turnunterricht eher mehr belächelt, in einem Bundesligaspiel als Tätigkeit gewertet. Ja, logischerweise. Ich verstehe es. Es ist eine Tätigkeit, es ist rot.
Ja. Sehe ich auch so. Und ich glaube, da kann sich auch niemand darüber beschweren, über diese rote Karte. Weitergegangen ist es in der 66. Minute, da hat der nächste Sturmspieler den Platz vorzeitig verlassen müssen, nämlich Leon Grgic. Der hat schon in der 3. Minute gelb gesehen, nach einer Schwalbe, die eine Schwalbe war.
Ja, es war eine Schwalbe. Ich meine, in der ersten Einstellung, als das Spiel gelaufen ist und Grgic sich den Ball an ihm vorbeiliegt und gefallen ist, habe ich mir schon gedacht, ui, es gibt jetzt wirklich einen Elfer. In der Wiederholung siehst du aber ganz klar, dass er über den Fuß von Radlinger drüber steigt und dann halt eben auch zu Boden geht und fliegt. Also ich weiß nicht, wurscht in welcher Minute oder wurscht, ob Absicht oder nicht, eine Schwalbe ist mit Gelb zu ahnden. Das war, glaube ich, immer schon so und sollte deswegen auch so gewertet werden.
Ja. Eben, unabhängig von der Spielminute, wobei es natürlich hart ist schon in der
dritten
Minute, deswegen Gelb zu zeigen, aber
ja, deswegen verstehe ich auch ein paar Fans, User, die sich beschweren und ein fehlendes Fingerspitzengefühl den Schiedsrichter Gieshammer vorwerfen. Kann ich schon auch irgendwo verstehen, aber im Endeffekt kann man die Gelbe vollkommen nachvollziehen.
Wäre auch wurscht gewesen, wäre dann nicht dieses Kopfballduell in der 66. Minute gewesen zwischen Leon Grgic und Alex Dragovic, wo Leon Grgic mit dem Arm Alex Dragovic am Kopf trifft. Auch das kann man durchaus argumentieren, dass man da Gelb zeigt.
Auf jeden Fall kann man. Ich finde es halt auch geschickt gemacht von Dragovic. Denn ich glaube jetzt nicht, dass es so schlimm war, dass man dann so zu Boden gehen muss. Denke ich mir. Ja, ich meine, ich habe es ja Gott sei Dank nicht erlebt. Aber es hat für mich dann schon ein bisschen sehr einfach ausgesehen. Aber ja, im Endeffekt, wenn du halt eben so hoch gehst, ja, und die Arme auch noch so ausbreitest und dein Gegenspieler dann mit dem Arm, mit dem Ellbogen, ich weiß nicht, ich glaube, es wäre der Arm, den Gegenspieler triffst, dann ist seine gelbe Karte halt eben auch komplett verständlich. Auch wenn es Jürgen Säumel nach dem Spiel, glaube ich, als leichten Wischer interpretiert hat. Auch ein Wischer kann in der Situation, wenn es im Gesicht ist, eine gelbe Karte halt eben sein, und gelb macht rot.
Jürgen Säumel hat sich dann in erster Linie auch darüber beschwert, dass der Schiedsrichter auf die Austria-Spieler reingefallen ist, dass da viel Theatralik auf violetter Seite dabei war. Ja, kann man definitiv so sehen, dass da Theatralik dabei war. Andererseits ändert das ja nichts an dem Vergehen an sich.
Oder? Ja, das hat Hameter gesagt nach dem Rapidspiel.
Genau. Okay. Markus Hameter hat gesagt, Theatralik schützt vor Strafe nicht.
Ja. Indeed, weil es war ja im Endeffekt war das, wahrscheinlich meint er das halt eben auch auf Schirifeld, auf die Spieler ran, sicher auf Ranftl und halt eben auf Dragovic gerichtet. Aber ja, das schützt halt eben vor der Strafe im Endeffekt nicht. Ich meine, bei den Sturmspielern ging es halt wirklich nur rein um die Schiedsrichterleistungen. Also Scherpen hat es als katastrophale Leistung gesehen. Mhm. Goran Stankovic nach dem Spiel gemeint, es gab keine klare Linie, wo ich ihm schon noch recht gebe. Also teilweise habe ich auch so das Gefühl gehabt, dem Gieshammer entgleitet das Spiel ein bisschen, vor allem je länger es gedauert hat.
Es war dann schon sehr emotional, vor allem von Sturmseiten. Ich finde, die Austria hat es einigermaßen geschafft, sich nicht so richtig anstecken zu lassen. Weiß nicht, wie es das du erlebt hast. Ranftl hatte dann in der 90. auch noch gelb-rot gesehen und dann war in der Nachspielzeit noch dieser vermeintliche Ausgleich vom SK Sturm. Ich glaube, Beganovic
hat
dann das Tor gemacht, nachdem Aiwu sich sehr intensiv auf Joe Handel aufgestützt hat.
Ja, ich meine, es waren drei Austrianer, eben Handel, Dragovic und noch ein dritter im Kopfballduell mit Aiwu. Der kommt angerauscht, trifft mit der Hand einen Handel im Nacken-, Halsbereich, vielleicht auch ein bisschen im Gesicht. Der geht dann zu Boden, stützt sich halt eben auch dadurch ein bisschen auf, dann springt ihm der Ball auch noch an die Hand. Von daher, diesen Treffer dann zurückzunehmen, ist auch schlüssig, muss man eben so sagen. Es waren halt eben viele Entscheidungen unglücklich aus Sturmsicht, aber doch auch richtig.
Ja, das sehe ich auch so. Also es war letztendlich war Sturm völlig verständlich, dass sie da sehr emotional sind nach der Partie. Es ist ja doch logisch. Auch immer ein bisschen was gegangen.
Ja, ja.
Wenn sie sich in Ruhe die Entscheidungen einzeln anschauen, werden sie es heute vielleicht auch ein bisschen anders sehen. Was hat Sebastian Gieshammer nach dem Spiel gesagt bei den Kollegen von Sky? Ich verstehe, dass die Spieler und Trainer nach dem Spiel emotional und emotionalisiert sind. Auch an uns geht so ein Spiel nicht spurlos vorüber. Ich kann das in der ersten Emotion auch verstehen, aber wenn man die Szenen einzeln betrachtet, muss man auch die Sturmspieler fragen, ob sie mit den Emotionen nicht klargekommen sind vielleicht.
Ja, das ist halt eben dieses Spiel, wenn du das gegen die Austria schaffst zu gewinnen, dann bist du 6 Punkte voran und das bei noch 12 zu vergebenen Punkten dann. Da kannst du dann schon von einer leichten Vorentscheidung mal sprechen und ich glaube, die Sturmkicker hätten nichts lieber gemacht, als dieses Spiel auch für sich zu entscheiden, Revanche zu nehmen, generell den ersten Saisonsieg gegen die Wiener Austria heuer mal dann zu feiern, gepaart mit den ganzen Entscheidungen, die auf der 50-50-Seite eben öfter vielleicht auch mal zur Austria ausgefallen sind, waren die Emotionen sowas von am Überkochen, dass es ja dann eigentlich Wahnsinn ist, dass danach nicht sogar noch irgendwer vom Platz geflogen ist, weil es hat ja auch nach Schlusspfiff noch eine Rudelbildung gegeben. Es gab noch gelbe Karte gegen Hierländer.
Und Hakim Genusch.
Hat es auch noch gesehen. Ich habe es nicht ganz erkannt auf den Kamerabildern. Dragovic war ja auch noch ein bisschen involviert in Auseinandersetzung eher. An Diskussion würde ich eher mal meinen. Ja. Da habe ich mir schon noch mal gedacht, ui, jetzt könnte vielleicht noch jemand fliegen. Bin aber wirklich für beide Seiten sehr froh, dass es nicht der Fall ist, denn vor allem Sturm muss jetzt in der nächsten Partie schauen, welche Spieler sie aufstellen können.
Richtig, bevor wir zu den Sturmgesperrten kommen, noch ein Wort zu dieser Rudelbildung danach. Ich denke auch, dass es gut war, es da einmal gut sein zu lassen. Ja, ich meine, wahrscheinlich, wenn man als bei den Videos mit der Lupe sucht, hätten wir schon noch das ein oder andere Vergehen finden können. Ja.
Glaube ich auch.
Aber war dann das Fingerspitzengefühl der offiziellen Show da, finde ich.
Dass man nach Schlusspfiff okay, dann auf jeden Fall, ja.
Alles gut.
dann wird das Stadion wahrscheinlich auseinanderbrochen an Emotionen, denn wenn da noch welche fliegen, puh. Dann gehen die Wogen ordentlich nochmal hoch und dann fliegen vielleicht auch andere Sachen auf dem Rasen anstelle von Bechern. Ja.
Genau. Du hast es angesprochen, Böwing und Grgic natürlich jetzt gesperrt, Majulu und Sidi Chatta verletzt. Mhm. Sturm hat keine Stürmer mehr.
Ja, jetzt da noch einmal die Kamera hat man auf jeden Fall in der Hinterhand und dann müsste Sturm wahrscheinlich schon mal auf die Zweiermannschaft schauen. Denn da wird es noch Stürmer geben. Ich schätze mal, sie müssen auch zurückgreifen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein Jakob Hödl oder eben auch ein Benjamin Beganovic, die beide in der Schlussphase reingekommen sind und es auch ganz ordentlich gemacht haben für so ein verrücktes Spiel, dass die eventuell ihre Chance bekommen. Und ja, kann gut sein, dass es bei Sturm am kommenden Spieltag wieder Debütanten gibt. Mhm.
Und oder kreative Lösungen. Ja. Also weiß nicht, man kann vielleicht Tommy Horvath eine Reihe vorziehen oder so.
Mal, ja,
schauen,
genau.
Mal schauen, was Jürgen Säumel da einfällt. Jedenfalls.
Nur noch ganz kurz eine Frage von mir an dich. Welche Situation war der Knackpunkt für dich in dieser Partie? War es halt eben die Ausschlüsse?
Ich weiß gar nicht, ob diese Ausschlüsse der Austria so sehr in die Karten gespielt haben, ja. Weil wir haben es diesmal wieder gesehen und das, was wir in dieser Schwächephase der Austria auch gesehen haben, dass sie sich halt extrem schwer tun, gegen tiefstehende Gegner zu durchschaußen zu kommen, und das war ja diesmal eigentlich auch der Fall. Also die größeren Chancen haben es gefühlt bei 11 gegen 11 gehabt. Mhm. Ich glaube aber, dass letztendlich dann auch psychisch für Sturm die zweite Gelb-Rote der Knackpunkt war.
Ja, ich glaube, generell vor der Gelb-Roten für Grigic hast du diesen Wüthrich-Kopfball an die Innenstange gehabt, der dann noch rausfliegt. Und dann, ich glaube, nicht einmal eine Minute später fliegt der Grigic halt eben vom Platz. Ich glaube, das war so auch ein bisschen ein Knackpunkt für Sturm im Spiel, auch wenn sie es, das muss man wirklich nochmal betonen, mit 9 Mann echt sauber gespielt haben, und wenn sie am Ende dann vielleicht doch ein bisschen ein Glück haben, dann zählt der Treffer halt eben auch noch irgendwie, und dann nehmen sie das 1-1 mit und fühlen sich dann auf jeden Fall wieder Sieger, aber so ist anders ausgegangen.
Sturm gegen die Austria in der Saison 3 Niederlagen und 2 Unentschieden, und ein bisschen passend dazu die Frage vom Robin FAK via Twitter: Sturm hat jetzt 2 Niederlagen in Folge erfahren. Kann man sich aus dem Abwärtsstrudel befreien?
Abwärtsstrudel ist schon ein bisschen hart gesagt jetzt. Ich meine, die Grazer haben es ja trotzdem in beiden Partien ja sehr ordentlich gemacht, finde ich. Ich habe da jetzt da nicht spielerisch so einen Leistungsabfall gesehen, dass man sich Sorgen machen müsste um Sturm für die restlichen Partien. Es wird halt jetzt entscheidend, wie sie darauf reagieren. Am Sonntag geht es auswärts gegen Blau-Weiß-Linz. Pflichtsieg. Auf jeden Fall ein Pflichtsieg. Aber ich glaube nicht, dass der Sturm jetzt da irgendwo gefangen ist. In einer Abwärtsspirale oder sonstiges, das glaube ich absolut nicht.
Sehe ich auch nicht so. Also ich glaube, natürlich bitter, ja. Sie hätten die Austria in diesen 2 direkten Duellen komplett abschütteln können und aus dem Titelkampf werfen können. Jetzt sind sie hinter der Austria, werden, wenn bei Punktegleichheit immer zurückgereiht hinter die Austria. Außer da kommt noch ein dritter Verein ins Spiel, das kann ja auch sein. Oder ein vierter, mal schauen, wie die Tabelle am Ende des Tages ausschaut. Ja, aber ich glaube, sie werden das ganz gut abschütteln und jetzt nach diesem Unmut dem Schiedsrichter gegenüber vielleicht ein bisschen jetzt erst recht Mentalität aufbauen vor dem Spiel gegen Blau-Weiß Linz.
Ja, das glaube ich auch.
Schauen wir mal, wie wir weitermachen. Wir haben der Hannes, übrigens, falls sich irgendwer fragt, der Hannes ist heute nicht da. Der Hannes ist bei einer Gerichtsverhandlung, um sein Stadionverbot loszuwerden. Wir wünschen ihm auf diesem Weg viel Glück.
Wurdest du nicht auch eingeladen zur Anhörung eigentlich? Wann hast denn du? Ich bin erst um 17 Uhr da.
Ich kann nichts Positives sagen über den Hannes, deswegen entschlage ich mich.
Okay, alles klar.
Kurzes Insight: Normalerweise bereitet ja der Hannes immer die Sendungen vor und gibt uns da so urviele schöne Zettel und Statistiken mit, wo wir dann uns durchhandeln können. Hannes, keine Sorge, wir haben uns auch vorbereitet. Ich habe hier meinen Spickzettel zur Runde.
Was hast du stehen?
War Org.
Okay, ich habe mich ein bisschen besser informiert. Bei mir steht nämlich War Ur Org.
Sehr gut.
Ist die Sendung jetzt schon zu ändern?
Nein, ich glaube, wir müssen... Machen wir weiter bei WRC gegen Salzburg.
Ja, aber dann nehmen wir gleich noch die Frage mit von der Tabellenführer Ron, oder? Wird die Meisterschaft zwischen Austria Wien und dem WRC entschieden? So als Brücke. Seht ihr, Hannes macht ja auch immer so Brücken.
Sehr gut, schöne Brücke.
Genau.
Der WRC ist Titelkandidat.
Ja, gehört auf jeden Fall dazu. Für mich ist es halt jetzt nicht ein Zweikampf Austria gegen WRC, sondern eher ein Dreikampf. Wobei ich die Salzburger...
Ich wollte sagen, Salzburg nicht mehr drinnen im Rennen. 4 Punkte?
Weit entfernt. Nach der aktuellen Performance in den 2 Partien gegen den WRC kann ich mir nur schwer vorstellen, dass Salzburg dann noch was verloren hat im Titelkampf. Auch wenn 4 Punkte bei noch 12 zu vergebenen Punkten ja echt nicht so viel erscheint, aber wenn Salzburg nicht alle 12 Punkte holt, dann haben sie keine Chance.
Es ist, wie wir es eingangs gesagt haben, die Liga ist halt komplett irre. Vor 2 Runden hätte ich gesagt, Austria Meister, das wird sich einfach nicht mehr ausgehen. Ne? Mhm. Jetzt spielt die zweite Gegenduelle gegen Sturm, dann wird sich's erledigt haben für die Austria. Sie hat uns alle eines wesentlich Besseren belehrt. Gleichzeitig haben wir nach dem Sieg der Salzburger in Wien gegen die Austria gesagt, schau, die Mannschaft entwickelt sich echt weiter, ja. Da tut sich was, auch vom Mindset her. Die Spieler haben und Trainer Leitsch haben sich auch selbst ein bisschen gelobt und auch zu Recht, wo wir gesagt haben, okay, die Salzburger, das wird sich ausgehen letztendlich. Jetzt spielt ihr die 2 Partien gegen den WRC und jetzt müssen wir ihnen konstatieren, also so wie die psychisch bereit sind für den Titel, wird sich das fix nicht ausgehen.
Nein, nicht. Deswegen tue ich mir eben auch so schwer, dass ich die Salzburger dann auch auf der Liste habe. Ich bin wirklich von einem Salzburg-Sieg ausgegangen in Wolfsburg. Ich habe mir gedacht, die sind Fuchs, also wirklich, wirklich komplett Hass auf sich selber, dass sie es im Hinspiel jetzt nur mit einem 1-1 gemacht haben und im Rückspiel vielleicht, dass der WRC auch schon mit dem Kopf ein bisschen beim Cup-Finale ist am Donnerstag. Ich meine, die Küber war ja auch 5 Neue rein rotiert. Und deswegen bin ich felsenfest von einem Salzburger Sieg ausgegangen, aber ich finde, der Auftritt war noch schwächer, als es in der vergangenen Runde daheim war gegen den WRC. Ich meine, der Alex Schlager sagt ja auch nicht umsonst, dass sie im Titelkampf so da nichts verloren haben. Ja. Da gebe ich ihm auch recht, denn ich habe da wenig eine Mannschaftsleistung gesehen im Gegensatz zum WRC.
Das stimmt, ja. WRC nach wie vor ungeschlagen in der Meistergruppe.
Das direkte Duell jetzt auch mit Salzburg gewonnen. Sprich, bei Punktegleichheit wird der WRC auch immer vorgereiht.
Ich schaue gerade die Duelle. Ja, natürlich. Der WRC hat 2 Siege und 1 Unentschieden gegen Sturm. Das heißt, auch da sind sie. Wir sind jetzt aber zu faul und nicht schnell genug, um da jetzt diverse Dreierkonstellationen auch noch durchzurechnen.
Ja, außerdem steht auf meinem Notizzettel nicht mehr als...
Ja, stimmt. Danke, Hannes, für nix.
Ja. Breiter WRC-Brustsetzer. Bist gescheit. Also die Erfolge über Salzburg, dass du jetzt der Dritter bist und einfach nur 3 Punkte hinter einer potenziellen Tabellenführung, jetzt hast das größte Spiel der Vereinsgeschichte auch noch vor der Brust. Mit dem Finale am Donnerstag in Klagenfurt.
Deswegen ist übrigens der Hannes tatsächlich nicht da.
Ja, der ist jetzt zuerst in Hartberg ein bisschen Spionage betreiben und dann fährt er weiter halt eben nach Klagenfurt.
Genau.
Und pickt schon lauter WRC-Pickerl und Ansa-Konferenz-Pickerl überall hin und macht schon Stimmung. Das Fandorf baut er auch mit auf. Ja, der kommt erst wieder irgendwann zurück.
Schickt uns Selfies, wenn ihr den Hannes in Klagenfurt trefft, bitte.
Ja. Die sind sich übrigens schon ziemlich sicher, dass sie den Cup, glaube ich, holen. Also jedenfalls der Nwaiwu hat auch das 1-0 gemacht gegen Salzburg und er hat dann auch im Interview bei Sky gemeint, no one can stop us. Also ich glaube, der hat sich das Cup-Trikot, das Cup-Leiberl schon jetzt die ganze Zeit an wahrscheinlich.
Aber auch sein Tor, da hat man richtig gemerkt, wie der da reinmarschiert ist und wie der da reingeflogen ist in diesem Kopfball, ja, und wie wenig Gegenwehr da von Salzburger Seite war, dass es der WRC halt in dieser Partie wesentlich mehr wollte als Red Bull Salzburg. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Cupfinale ausgeht und ich glaube, dass dieses Cupfinale schon für den WRC auch ein bisschen ein Knackpunkt sein kann.
Ja, das glaube ich.
Was die Meisterschaft angeht.
Ja, vor allem, das ist eben jetzt das Problem, du kommst mit so einer breiten Brust und bist dir vielleicht, wie mancher Spieler, schon zu sicher. Und da kannst du dich dann eigentlich nur noch verbrennen. Ich glaube schon, Didi Kühlbauer ist auch für ihn sicher das größte Spiel seiner Trainerkarriere. Ja. Vor allem die Chance, jetzt da einen Cup-Titel zu gewinnen als Trainer, war für einen Kühlbauer, aber auch für einen Manni Schmidt noch nie so groß. Und der WRC muss sich, glaube ich, wirklich ein bisschen besinnen und schauen, dass sie am Donnerstag nicht zu leichtsinnig da reingehen.
Ich glaube es nicht, dass die Kühlbauer die Show auf den Boden zurückholt, wenn der irgendwer ein bisschen zu hoch fliegt aktuell.
Ja, schon, das wird er schon versuchen, aber der Kopf ist dann noch immer eine andere Sache bei manchen Spielern, wenn er schon zu selbstsicher da reingeht.
Super Hallo 124 fragt via YouTube, wie sehr traut ihr dem WRC den Meistertitel zu? Bitte um exakte Prozentangaben.
25%. Nein, ich gehe, also wenn wir jetzt von 100% ausgehen, ist bei mir noch immer Sturm auf der ersten Stelle. Da sage ich aber jetzt keine Prozent. Und bei der Austria dann auf die 2 und dann kommt der WRC mit 25. Ich gebe Salzburg dann nicht mehr ganz viel in diesem Vierkampf.
Schwierig, ich gehe ja Spur drüber.
Wirklich?
Ja, okay. Ich sage 27,8%.
Ja, der Hannes wahrscheinlich gerade irgendwo 100.
Mindestens 100. Ja, mindestens 100. apropos Hannes, chinesischer Derby-Sieger Andy auf Twitter, bekommen wir eine ANSA-Konferenz on Tour bei der Meisterfeier der Wölfe?
Wenn der Hannes sein Handy jetzt schon zückt und überall versucht, ein bisschen was mitzunehmen und mitzufilmen, dann macht er jetzt gerade in dem Moment eine ANSA-Konferenz on Tour.
Ob wir danach kommen, schauen wir noch.
Das schauen wir noch. Ich glaube, den findet man dann noch nicht mehr. Der ist dann irgendwo feiern, fliegt dann wahrscheinlich mit dem WRC mit, wo auch immer es hingeht, Mallorca oder weiß ich nicht. Vielleicht gehen sie auch nur in Wörthersee schwimmen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Sehr gut. Kommen wir zum dritten und letzten Spiel im OPO. Rapid Wien gegen Blaues Linz hat mit einem 0:0 geendet. War jetzt knapp kein Trainereffekt erkennbar.
Knapp, ja. Also Chancen waren auf jeden Fall auf beiden Seiten da, wodurch ich mir schon denke, dass dieses Remis auch vollkommen in Ordnung geht. Aber jetzt so eine spielerische Steigerung ist jetzt da nicht so sichtbar gewesen, meiner Meinung nach.
Na, also ich meine, das war definitiv ein 0-0 der besseren Sorte. Also ja, hat man sich schon anschauen können, die Partie. War ein bisschen überrascht, dass Stefan Kulewitz Krigic rausgenommen hat aus der Startelf.
Ja, war ich auch ein bisschen überrascht. Ich meine, vielleicht wollte er noch mal ein bisschen eine Pause geben. Er hat ja doch auch schon sehr, sehr viel gespielt in dieser Saison. Aber trotzdem auch durch seine Wechsel, ich meine, anmerken muss man schon die ganz neu zusammengewürfelte Innenverteidigung aufgrund von Verletzungen und Sperren. Kröller mit seinem Bundesliga-Debüt, mit Ahusu, der, Alter, ich glaube auch erst 4-5 Bundesliga-Partien in den Beinen hat. Die haben es ganz gut gemacht, finde ich. Muss man ihnen wirklich auch anrechnen, dass die Null auch einmal stehen geblieben ist. Aber sonst offensiv ist das noch immer das große Manko des SK Rapid, dass die Effizienz einfach nicht gegeben ist.
Mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, wie oft Mamadou Sangaré geschossen hat. Da hat er eigentlich unter Robert Glasser mehr oder weniger Schussverbot gehabt, glaube ich.
Ja.
Das dürfte jetzt aufgehoben worden sein. Oder ist es ihm wurscht inzwischen?
Ich glaube, es ist ihm eher wurscht. Aber ich glaube auch nicht, dass er jetzt wirklich ein Schussverbot in der Art hat. Wahrscheinlich hat er sich schon einen Spruch hier und da mal anhören können, als er aus guten Einschussmöglichkeiten entweder daneben oder drüber geschossen hat. Aber ja, diesmal ist der ein oder andere Gegenspieler, ich glaube Anderson, ja ihm zweimal im Weg standen. Rapid und Kulowitz wollten auf jeden Fall. Und mit der Einwechslung von Burgstaller ist dann auch nochmal ein neuer Ruck durchgegangen. Er hat auch eine gute Chance gehabt, aber im Endeffekt sehen die Rapid-Fans kein Burgstaller-Tor, sondern eine Burgstaller-Tätigkeit.
Burgstaller-Tätigkeit mit roter Karte, auch da gibt es meiner Meinung nach keine zwei Meinungen, oder? Also es ist abgepfiffen zu dem Zeitpunkt, sie befinden sich noch im Clinch, es ist dieser, wenn auch nur kurze, Griff an die Gurgel da. Ja, Basic macht sehr, sehr viel daraus. Wir haben
Theatralik befreit vor der Tat nicht.
Richtig, ja.
War schon gehört im Fan-Check-Check. Ja.
Aber ja, es ist eine rote.
Ja, auf jeden Fall braucht man gar nichts beschönigen. Ja. Das ist eine rote Karte. Sowas sollte man sich generell nicht erlauben. Ja. Aber der Burgstaller mit seiner Erfahrung und für mich auch schon einer der wenigen Führungsspieler in den Reihen des SK Rapid, denen darf sowas erst recht nicht passieren. Ich meine, es gab ja auch noch die Frage von Fitzkai Jonge via Twitter, wie sehr versagt Burgstaller seit seinem Comeback, hat er überhaupt noch eine Berechtigung, im Kader zu stehen?
Jetzt in der nächsten Runde mal nicht.
Ja, gut erkannt.
Aber grundsätzlich, ja, hat er, definitiv.
Ja, finde ich auch, denn man hat über weite Strecken seit seinem Comeback schon noch gesehen, dass er ein belebender Faktor für Rapid sein kann, auch wenn sich das Ergebnis technisch jetzt nicht öfter mal gezeigt hat, aber man merkt schon, dass dann eine andere Einstellung und ein anderer Ruck auch einfach bei den Spielern durchgeht. Aber damit hat er weder sich noch eben Rapid eingefallen dann. Nächstes Spiel ging am WRC daheim ohne Burgstaller. zach, wenn man auf Tore angewiesen ist eigentlich.
Das ist richtig, ja. Kahn Atasoy fragt via Instagram, wie hoch seht ihr die Chance, dass Peter Backholt als Rapid-Trainer zurückkehrt? Man hat im Block West hat es ein Transparent gegeben,
ja,
vom Fanclub Alte Garde. Ich glaube, was Peter Backholt jetzt ist.
Peter Backholt jetzt, das war sogar ein richtig gutes Timing, denn genau in der Sekunde, glaube ich, nicht in der Sekunde, aber genauso rund um diese Minuten wurde ja auch Peter Backholt ja freigestellt bei Austria Klagenfurt. Schon verrückt jetzt, oder 3 Trainerwechsel innerhalb von 6 Tagen. Ostermontag war es der Shop, oder was noch, ja. Ostersonntag, Ostermontag?
Sonntag, glaube ich.
Noch. Sonntag noch, wurscht. Und dann halt eben Robert Klaus unter der Woche noch und gestern Peter Packholt nach höchst erfolgreichen 4,5, 5 Jahren in Klagenfurt. Ja. Aber Peter Packholt als Rapid-Trainer, vor ein paar Wochen hat der Hannes uns diese Frage gestellt, und ich habe das noch abgewunken, weil ich es mir nicht vorstellen kann. Gestern hat Mecke Katzer eben gesagt, dass man sich auf alle, dass man alle Varianten durchdenken muss und dass man auch diese Variante Peter Packholt sich überlegen muss. Mehr dann dazu ich nicht gesagt. Aber ich bezweifle irgendwo, dass ein Peter Packholt gefragt wird überhaupt, ob er mag.
Ich sehe es irgendwie nicht. Also es passt auch nicht zu Mecke Katzer. Glaube eher, dass da wieder was, nichts gegen Peter Backholt, was ein Jüngerer das Rennen macht.
Ja, davon gehe ich irgendwie auch aus, auch wenn Mecke Katzer Peter Backholt sehr gut kennt, man gemeinsam Meister geworden 2008 und auch so sehr viele Erfolge mit Peter Backholt gefeiert. Europa League, Qualifikation, alles mögliche, pipapo, aber ich glaube, das ist für Mecke Katzer und für Rapid selber nicht mehr am Zahn der Zeit, dass sie jetzt Peter Packholt da hinstellen. Auch wenn ich es persönlich schon noch leibend und cool finden würde, ich würde Peter Packholt weiterhin sehr gerne in der Bundesliga sehen. Aber lieber Kahn, ich kann mir das irgendwie nicht ganz vorstellen.
Gibt es nicht viel hinzuzufügen. Was da eigentlich in Klagenfurt passiert ist, besprechen wir nach einer kurzen Pause. Wir sind wieder zurück, und warum sitze eigentlich ich da und nicht der liebe Hannes Gestoferitsch? Hannes Gestoferitsch hat das Unternehmen leider verlassen. Er ist jetzt Mediensprecher eines Goldhändlers aus Liechtenstein.
Ich dachte eigentlich, der ist jetzt beim WRC wahrscheinlich angestellt oder so, als Wolf oder weiß ich nicht, als Maskottchen oder frag mich nicht, irgendwie sowas.
Na, apropos Goldhändler aus Liechtenstein.
Müssen wir das verkaufen oder wie?
Ja, Optionen. Na, apropos Optionen. Keine Option mehr war es für den SK Austria Klagenfurt, dann Peter Backholt festzuhalten. Nach dem 0:6 gegen den LASK ist Peter Backholt freigestellt worden. Und es ist völlig überraschend, Carsten Janker zum neuen Trainer des SK Austria Klagenfurt geworden. Insofern überraschend, als dass der Chef des neuen Hauptsponsors, DJI Gold, der vor wenigen Wochen schon angekündigt hat, dass Carsten Janker auf die Trainerbank zurückkehren wird, wenn DJI Gold quasi bei einem neuen Fußballclub einsteigt.
Wann war das, diese Äußerung?
Es ist in der Krone gestanden, die Krone hat vor einigen Wochen geschrieben.
Vor einigen Wochen, weil Geschäftsführer Klagenfurt von Sport, der Gorenzel, hat sich ja eben sehr bedeckt gehalten, hat eben gemeint, so ja, das ist zu lang her, da gab es ja überhaupt noch nicht die Berührungspunkte zwischen Austria Klagenfurt und TJI. Ja, jetzt kommt es natürlich dann doch eher weniger überraschend, dass Carsten Janke jetzt dort sitzt. Samstag hat man sich eben noch bedeckt gehalten, am Sonntagnachmittag war es dann fix, Peter Backholt ist freigestellt worden. Schade. Aber auf jeden Fall ein solider Aufstieg von Carsten Janke, oder? Also ich meine, ein bisschen zweite Liga gemacht mit Leoben, dann Regionalliga, jetzt dann noch im Gespräch gewesen beim ASK Öd. In Öd, glaube ich, war er noch.
Genau,
oder?
Bei Öd im Gespräch.
Regionalliga Mitte. Mhm. Ja, und jetzt auf einmal wirst du Trainer in der Bundesliga.
Ja, kann er das?
Da bin ich gespannt, aber er kann es auf jeden Fall beweisen am Freitag. Da kommt es dann zum Duell mit dem Schlusslicht, mit dem GRK. Ich meine, ganz ehrlich, Austria Klagenfurt auch nur aufgrund des Sternchens vor dem GRK, denn gerade sind beide Punkte gleich mit 14 Zählern. Aber das war schon eine gewaltige Watschen, die Klagenfurter da jetzt kassiert haben. In zwei Duellen mit dem LASK 10 Gegentore kassieren, ist schon nicht Bundesliga-tauglich.
Ja, also die Mannschaft, teilweise hat man das Gefühl gehabt, sie zerfällt ein bisschen defensiv, haarsträubende Fehler, en masse sehr wenig gegen wir in diesen zwei Spielen. Ich sage einmal, ich kann es irgendwo nachvollziehen, ja, dass man sagt, in dieser kritischen Phase und die Trendkurve zeigt doch sehr steil nach unten, dass man sagt, okay, man setzt einen neuen Impuls. Bei allem, was Peter Backholt, und das ist sensationell, was Peter Backholt in Klagenfurt geleistet hat, für den Verein geleistet hat, in die Bundesliga geführt, zweimal in die Meistergruppe geführt, brauchen wir jetzt nicht alles noch einmal durchkauen. Zählt halt nichts, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst. Deswegen finde ich okay, dass man sagt, okay, man macht was anderes. Ja. Dass es aber dann just der Trainer ist, der kommt, der neue Hauptsponsor schon beim vorigen Verein, der TSV Leoben, so sehr protegiert hat.
Das hat ein Geschmäckle.
Hat ein Geschmäckle, sagen wir mal so, ja, oder ein bisschen eine schiefe Optik. Ich frage mich vor allem auch, wie die Mannschaft auf sowas reagiert. Ja.
Ja, wenn der Sponsor mit dem Finger auf einen Trainer zeigt und sagt schon, vor Wochen, das wird er, und dann wird das halt eben tatsächlich, dann fragt man sich schon, wer hat in Klagenfurt eigentlich das letzte Wort? Scheinbar der Sponsor.
Apropos, sie haben ja Protest eingelegt, natürlich gegen den negativen Lizenzbescheid. Mhm. Spätestens am Freitag gibt es die Entscheidung des Protestkomitees. Danach gibt es natürlich noch eine Möglichkeit, nämlich vor das ständig neutrale Schiedsgericht zu ziehen. Sollte diese Möglichkeit überhaupt notwendig sein?
Das ja, schauen wir. Am Freitag wird sich eben herausstellen, ob es in zweiter Instanz dann jetzt geklappt hat oder eben nicht.
Ich tue mir ein bisschen schwer, Carsten Janke als Trainer wirklich zu bewerten, weil abgesehen davon, dass ich in der Regionalliga Mitte den TSV Leoben selten gesehen habe, da hat er halt einen Kader, der zu gut war für die Regionalliga, nach oben geführt. Musste auch erst einmal schaffen, ja, aber. Ja. Aber trotzdem, in der zweiten Liga hat er ja sehr wenig Zeit bekommen.
Was waren
vorne und hinten raus.
5 Spiele, glaube ich, oder sowas. Die ersten 5.
Und dann die letzten paar, wo dann aber mit dem negativen Lizenzbescheid und so weiter,
da schon klar war,
dass das wieder runtergeht. Also für ihn persönlich schön, dass er die Chance kriegt. Ja? Ich wünsche ihm, dass er sie nutzt. Kann echt nicht einschätzen, ob das seine Kragenweite ist oder nicht.
Ja, ich meine, Carsten Janker, seine einzige Bundesliga-Luft, die er schnuppern konnte als Trainer, war ja als Co-Trainer für einige Zeit beim SK Rapid. Aber das ist ja auch schon ein Zeitteil her. Ja, es wird halt eben die Frage sein, ob er die Klagenfurter, die ganzen Spieler auf seine Seite ziehen kann, ob er ihnen ein neues Leben einhauchen kann. Denn eins ist auf jeden Fall sicher, er muss ihnen viel einhauchen, damit das noch gut ausgeht. Denn wo man Klagenfurt die letzten Wochen ein bisschen vergessen hat, die sind auch mittendrin in diesem Abstiegskampf, spätestens seit den 2 Duellen mit dem LASK. Ja.
Auch nicht sonderlich prickelnd war die Stimmung beim LASK nach einem 6:0 gegen Austria Klagenfurt, hat aber trotzdem irgendwie keiner über die Partie gesprochen nachher, sondern über die Proteste des harten Kerns der LASK-Fans gegen CEO Sigmund Gruber.
Da gab es ein sehr, sehr langes Transparent. Ich bin einmal so frei und lese das vor. Ja. Das Fass schon lange voll, doch jetzt läuft es über. Der letzte Geduldsfaden gerissen, die Dialogbereitschaft vorüber. Der neueste Skandal nur Sinnbild einer Fehlentwicklung seit Jahren. Das Schicksal des Vereins in den Händen eines Exzentrikers und Egomanen. Zu Ignoranz bei Fananliegen kommen sportliche Entscheidungen ohne Substanz. Stets gepaart mit Abgehobenheit und Arroganz. Höchste Zeit, das Kind beim Namen zu nennen, für die Zukunft unseres Vereins und um sich weiterhin in den Spiegel schauen zu können, Gruber raus. Bumm. Also erstens einmal, ich glaube, ich habe noch nie so ein langes Transparent gesehen. Das war auch ziemlich klar und deutlich. Weiß nicht, glaubst du, trifft das einen Sigi Gruber oder ist ihm das wurscht?
Ich glaube, es ärgert ihn. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es ihn trifft, wenn du weißt, was ich meine.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass er emotional jetzt deswegen irgendwie gekränkt ist oder so.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das Gefühl ist. Ich glaube, dass er sich eher so denkt, weil da diese leg am Piepson drüber.
Ja, aber ganz ehrlich, was hat er sich auch erwartet? Denn sportlich war ergebnismäßig. Und ich finde auch von der Leistung her hat es beim LASK unter Markus Schopp auch gepasst. Ja. Und wenn ich dann halt eben den Trainer raus habe, dann muss ich mit Gegenwind von dem harten Fankern oder auch generell von den LASK-Fans damit rechnen und das auch erwarten. Ich persönlich finde es auch gut, dass die da jetzt einen Aufschrei gemacht haben.
Nein, es ist ja ihr gutes Recht.
Eben.
Also es ist ja nicht Gott sei Dank so in diesem Land, dass man auch in Fußballstadien seine Meinung sagen darf, solange genau. sie sich in einem gesetzlichen Rahmen bewegt.
Ja.
Dass das Verhältnis zwischen der Fanszene und Sigmund Gruber jetzt grundsätzlich sehr belastet ist, ist jetzt auch nichts Neues. Ja. Da hat es einmal zwischendurch ein bisschen Annäherung gegeben, aber weit weg von einer Freundschaft, sagen wir mal so.
Mhm.
Und dass jetzt nach dieser Entscheidung schon einiges an Gegenwind auch zu spüren ist für Sigmund Gruber. Nicht nur von der Fanszene, es hat ja auch in den oberösterreichischen Nachrichten einen sehr, sehr kritischen Artikel gegeben unter der Woche, der ja auch lesenswert war, wo auch ein bisschen seine Person und sein Handeln in Frage gestellt worden ist. Ja, ich sehe nur im Verein selbst nicht wirklich Opposition. Auf der Tribüne ja, aber im Verein selbst nicht wirklich Opposition. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich glaube aber, es geht einfach weiter wie bisher. Nächstes Spiel. Hartberg gegen GRK 1:1. Kann man das Lebenszeichen des GRK nennen?
Ein Punktgewinn in Hartberg, nachdem es davor 0-3 verloren hast, würde ich jetzt schon mal als Lebenszeichen betiteln. Ich meine, hätte ja auch ganz gut losgehen können für den GRK. Chipot mit dem 1:0 nach 5-6 Minuten Abseitsposition hat dann eben nicht gegolten, zu Recht. Dafür hat mir dann eben die Reaktion auch ganz gut gefallen, dass sie nach dem 0-1 weitergekämpft haben und es jetzt dann auch einmal endlich wieder geschafft haben, ein Tor zu erzielen. Ferdl Feldhofer hofft ja jetzt auch, dass damit der Knoten geplatzt ist und dass es mehr zu bejubeln gibt für die Roten. Ja.
Erstes Tor seit dem 1:0-Sieg gegen Altach am 25. Spieltag. War richtig schön gemacht von Theo Chipot. Ganz ehrlich, mir taugt er als Kicker extrem und ich verstehe nicht, warum der in Summe dann letztendlich so wenig Impact auf den GRK, auf die Leistungen und Ergebnisse des GRK hat.
Ja, der hat einen Speed. Ich finde ihn im 1 gegen 1 auch ziemlich unangenehm und giftig. Ich meine, du hast gesehen bei seinem Ausgleich, wie er den Hartberger mal davonläuft, dann tänzelt er noch am Komposch und am Sallinger halt eben vorbei. Der Komposch rutscht ja auch noch ins Leere. Hat auf jeden Fall ganz fein gemacht. Gefällt mir auch. Sehr, sehr gut, der Tio. Ja.
Weniger gut gefallen hat Manfred Schmidt, der Torjubel nach dem Führungstreffer der Hartberger. Toni Safdie mit einem Zuckerpass auf Dominik Prokop. Ja. Dominik Prokop dann mit einem sehr schönen Lupfer über Wiegele. Und über Wiegele muss man erst einmal drüber lupfen können.
Ich war ein bisschen überrascht, Wiegele, dass da auf einmal gelupft kommt. Weil ich glaube, wenn er schnell genug reagiert, kann er den schon haben.
Safdie läuft zu Manfred Schmidt, fällt den um den Hals. Dann kommt Furkan Demir daher, fällt beiden um den Hals und haut damit mehr oder weniger die Birne von auf die Augenbraue von Manfred Schmidt, der einen Cut danach hatte.
Ja, haben sie es dann einfach nur zugepflastert oder haben sie es?
Selbst geklebt, ja.
Selbst geklebt, also sie mussten jetzt da nicht mit dem Nähzeug antanzen. Okay, gut, wenigstens das. Ja, ich glaube, für Donnerstag wird das dann auch wieder besser ausschauen und ich glaube, der Manni kann es verkraften.
Wie siehst du die Form der Hartberger aktuell? Ich meine, die gehen jetzt ebenso wie der WRC in das Cupfinale, sind jetzt 3 Spiele in Folge ungeschlagen. 1:1 in Altach, dann das starke 3:0 beim GRK, jetzt 1:1. Sind sie klarer Außenseiter für dich in dem Cupfinale?
Boah, ganz klar würde ich nicht sagen. Denn genauso wie es für den WRC ein ganz, ganz besonderes Spiel ist und auch ein Meilenstein in der ganzen Vereinsgeschichte, ist es eben auch für Hartberg der Fall. Und ich denke, die werden nicht minder motiviert halt eben da reingehen. Trotzdem für mich leicht favorisiert der WRC, ja, aber Hartberg jetzt da nicht. Ohne Chance oder jetzt nur als Begleiter in diesem Finale. Das ist ein ernstzunehmender Konkurrent, der auch über den feinen Einzelkicker eben verfügt, wie ein Donis Afdia oder ein Tommy Prokop, ein Patrick Mijic da vorne, der die Dinge auch immer mal wieder reinknallt. Also von daher, die Hartberger darf man einfach nicht unterschätzen.
Ich meine, sie haben ja den WRC in der Saison schon einmal geschlagen. 3:2 in Wolfsberg gewonnen am 9. Spieltag, dafür daheim dann 0:3 kriegt zuletzt. Ich glaube auch, dass es in dem Cupfinale wahrscheinlich darum geht, wer seine Nerven am besten im Griff hat.
Ja, das, davon gehe ich auch aus, ja. Ich glaube, da werden noch Kleinigkeiten eher entscheiden. Ich rechne auch nicht mit einer eindeutigen Angelegenheit. Ich denke, das wird schon knapp. Irgendwie habe ich auch so ein Gefühl, das geht nicht in 90 Minuten über die Bühne. Hey. Ich glaube, das geht auf die volle 120 zu. Und ja, ich hoffe, dass viele, viele Leute im Stadion dabei sind. Findest den Hannes dann dort. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie der da Stimmung macht. Ja.
Ein letztes Spiel im unteren Playoff haben wir noch gehabt, nämlich der SC Altach mit einem 3:0 Befreiungsschlag gegen die WSG Tirol. Der Sieg hat Fabio Ingolitsch den Job gerettet. Kann man ziemlich sicher so sagen, auch wenn man hört, was Rolle Kirchler nach dem Spiel dann gesagt hat.
Ja, da braucht es dann wahrscheinlich auch wieder ein paar Piepstöne drunter, deswegen werde ich es jetzt nicht aussprechen. Unterm Strich, sie haben sich ein bisschen gefetzt. Also Roli Kirchler hat in der Kabine mal eine ordentliche Standpauke gehalten und die Spieler auch zu Recht in die Pflicht genommen. Ja, hat ja eh was gebracht. Ich meine, 3:0 Heimsieg, es war, Alter, und da halte ich fest, es war der erste Heimsieg seit August. Seit der dritten Runde ein 2:0 über den WRC, seitdem hat es keinen Altacher Heimsieg mehr gegeben. Generell auch dadurch logischerweise der erste Heimsieg auch für Ingolitsch als Trainer bei den Altachern. Und trotzdem muss man, finde ich, den Fansupport der Altacher dann hervorheben, denn obwohl du seit August keinen Heimsieg mehr gefeiert hast, waren immer stets über 4.000 Zuschauer vor Ort. Und Das muss man auch einmal würdigen, deswegen die lange Warterei hat sich ausgezahlt, lieber Altacher. Jetzt ist der erste Heimsieg endlich mal wieder da.
Stimmt, also die Altach-Fans schon sehr treue Seelen, aber sag ich mal, sie sind Kummer gewohnt.
Ja, auf jeden Fall.
Aus den vergangenen Saisonen. Jedenfalls haben sie die rote Laterne jetzt abgegeben an den GRK. Das vermeintliche 1:0 ist nicht gegeben worden. Da hat es in der ersten Hälfte ziemliche Aufregung gegeben. Nachdem Check von, wer war es, Kaiber?
Nein, es war nicht Kaiber, es war Diawara.
Diawara gegen Jamie Lawrence. Dann fällt das 1:0 und WSG-Sportchef Köck ist außer sich.
Ja, verständlich. Ich meine, Flo Jäger, Schiedsrichter zwischen Altach und WSG Tirol. Wie man das nicht sofort selber sehen kann, ist mir auch ein Rätsel. Da bin ich ja wirklich froh, dass es den VAR halt eben gibt und dass dieser Treffer dann auch zurückgenommen worden ist. Denn, bist du gescheit, der Lawrence frisst ja wirklich die Schulter vom Diawara. Liegt ja dann auch bewusstlos, also schon benommen am Feld.
Regungslos.
Die Sanitäter sind dann natürlich auch am Feld gewesen. Da verstehe ich dann schon, dass der Köck sich aufregt. Ja, blöd halt für ihn, dass er damit runtergeflogen ist. Zurückgenommen wurde es ja auch nicht. Aber ja, im Interview war er auf jeden Fall fuchsteufelswild. Hat dem Schiedsrichter auch unterlassene Hilfestellung ein bisschen vorgeworfen.
Jamie Lawrence nachher dann auch noch einmal im Mittelpunkt mit einem Eigentor. Der hat 3 Eigentore in der Saison erzielt.
Ja, gut, aber ich finde, Jamie Lawrence hat auch viele, viele gute Szenen gehabt, die potenzielle Gegentore verhindert haben. War halt diesmal kein glücklicher Tag für ihn. Ne?
Also mir gefällt er grundsätzlich eigentlich auch ganz gut.
Naja, ne? Voll.
Aber wenn es das an der Saison und schau mal, was noch passiert, aber stand jetzt rausgehst mit 5 Toren und davon waren aber 3 ins eigene, war es eine ereignisreiche Saison.
Hat der Jonathan Scherzer beim WRC auch 3 Eigentore geschossen, glaube ich, damals, 3, oder? Also, ja. Also hat er das schon mal eingestellt. Ja, ein bisschen unrühmlich, aber ich denke, wenn die WSG Tirol sich am Ende des Tages retten kann und die Klasse hält, dann ist das jedem sowas von wurscht.
Wir machen noch eine ganz, ganz kurze Pause und dann geht's weiter mit den User-Fragen.
Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Jeder so quasi fickrig ist auf der
Liga 2.
Was? Bitte?
Was für Wort kann ich sagen? Fickrig, ja.
Und die Lehre ist ganz klare Lehre ist.
Ich schon auch, Liga 2.
Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
Derjenige, der was Österreicher ist, kann stolz sein auf das, dass er Österreicher ist.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Weiß auch das.
Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Ich schon auch, Liga 2.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
Und da sind wir auch schon wieder zurück zu den User-Fragen. Die User-Frage, die natürlich keiner stellen konnte, weil er es nicht wusste, ist, wo ist Hannes Christofferitsch heute? Der Hannes lässt sich entschuldigen, er hat gestern zu lange gefeiert. Er wurde in eine Bezirksvertretung reingewählt und hat deswegen, steht künftig im Gemeinderat und hat deswegen gestern 23 Bier getrunken.
Viel Erfolg dafür. 23 Bier hatte ich am Samstag nicht ganz bei den Darts Open, aber war auch flüssig und lustiger. Ja. War cool.
Sehr gut.
Ich soll liebe Grüße ausrichten, das haben mich tatsächlich ein paar erkannt. Liebe Grüße von, ich habe den Namen vergessen.
Passt. Ich kenne aber einen Namen, nämlich Dr. Franz Schütz hat uns via Twitter gefragt, was ist wahrscheinlicher, ein Doublesieg des WRC oder eine Einsetzung von Markus Schopp als neuer Rapid-Trainer? Beides nicht unwahrscheinlich. Nicht ganz unwahrscheinlich.
Beides nicht unwahrscheinlich, ja. Aber ich tue mir da jetzt wirklich schwer, eins davon hervorzuheben. Markus Schopp als Rapid-Trainer. Kannst du dir das vorstellen?
Irgendwie, warum nicht? Ich meine, wäre natürlich schon ein bisschen Abkehr von der Spielphilosophie, die sie zuletzt forciert haben. Aber
ich halte den Doublesieg wahrscheinlicher vom WRC.
Ja, WRC-Doublesieg?
Ja.
Ja, passt. Austria Wien 1911, sehr kreativer. Ich glaube, ich bin ein Austria-Fan. Austria Wien 1911, wie YouTube fragt, zu wie viel Prozent wird Austria Wien Meister?
Ah, das ist eine Frage für dich.
Was war ich vorher beim WRC? War ich bei.
Was hast du gesagt? 27,8,
glaube ich.
8,
okay. Sehe ich bei der Austria natürlich höher den Prozentsatz, auch aufgrund der Tabellensituation aktuell, und gehe auf 34,9.
Spannend, okay. Ja, dann gehe ich auf 30%.
Sehr gut.
Ja.
Du magst keine Komma stellen, gell?
Nein, Mathematik war generell nicht so mein Fall, also von daher.
Trifft sich gut, weil ja. Der Flochi 1911 fragt mir Instagram, wie viele Punkte werden zum Meistertitel benötigt?
Also Tabellenführer Austria Wien gerade mit 33 Punkten, 12 sind zu vergeben, sprich 45 sind möglich. Ich sage dir, es reichen 41 Punkte zum Meistertitel.
41 Punkte? Gehe ich knapp drüber, sage ich, du brauchst 42 Punkte, um Meister zu werden in Österreich in dieser Saison.
Diese Frage finde ich übrigens sehr kreativ und deswegen auch an die User da draußen. Was glaubt ihr, wie viele Punkte wird man brauchen, um Meister in der Admiral-Bundesliga zu werden? Bitte in die Kommentare schreiben.
Das war's auch schon.
Also ich habe auf meiner Liste nichts mehr.
Hast du auf deiner Liste nichts mehr? Oh ja, ich habe da noch was. Das heißt, wir müssen um Abonnementen werben.
Ah.
Wenn wir nach dieser Episode nicht 50 neue Abonnenten haben, sitzt Hannes Christofferitsch auch weiterhin nicht da. War das jetzt eine Werbung oder was?
Ich weiß nicht, ich glaube eher umgekehrt.
Okay. Ja. Also, ja, ihr wisst schon, abonnieren, liken, teilen, Podcatcher eures Vertrauens, aufmachen, Sterne vergeben und das ganze Zeug.
Ja.
Schön, dass ihr dabei wart. Das ist Fußball für Österreich, die Ansa-Konferenz. Ciao.
Servus.